SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
4. März 1864, der Geburtstag der Galeristin Johanna Ay, auch Mutter Ay genannt.
Großes Ay, wir loben dich. Ay, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt das Rheinland sich und kauft gern und billig deine Werke.
Dichtet Max Ernst zum 65. Geburtstag der Galeristin Johanna Ay. Ende der 20er Jahre gilt die mollige kleine Kunsthändlerin mit der Nickelbrille und dem beeindruckenden Doppelkinn als meistgemalte Frau Deutschlands. Otto Dix hat sie im Stil eines absolutistischen Herrscherporträts verewigt. Hoheitsvoll wie Ludwig XIV. Steht sie da, in einem lilafarbenen Gewand mit Pelzbesatz, vor einem dramatischen roten Vorhang, einen spanischen Kamm auf dem Kopf, der an eine Krone erinnert.
Sie stützt ihre Hand auf einen kleinen Tisch, der neben ihr steht. Und wenn man da genau hinschaut, dann sieht man, dass Dix da doch eine Hand gemalt hat mit sehr wurstigen Fingern. Also das ist wie so eine ironische Brechung. Aber es ist wirklich ein außergewöhnliches Porträt.
Sigrid Klein-Bomgartz, stellvertretende Leiterin des Düsseldorfer Stadtmuseums. Dort allein werden an die 100 Porträts von Johanna Ay aufbewahrt. Mal ist sie als stolze Spanierin dargestellt, mal als Henne, die die jungen Maler unter ihre Fittiche nimmt, mal häkelnd oder auf dem Sofa schlafend, gelegentlich sogar nackt. Dabei hat sie so gar nichts von einer klassischen Muse.
Die entspricht natürlich nicht den gängigen Schönheitsvorstellungen. Und ich weiß, dass Menschen, die Eisporträts bei uns im Haus anschauen, davon auch manchmal sehr berührt sind. Dass Frauen sagen, das soll die meistgemalte Person sein, die jetzt wirklich gar nicht den Klischees entspricht und den gängigen Erwartungen.
Als Mutter Ay wird die Kunsthändlerin noch heute in Düsseldorf verehrt, obwohl sie selbst diese Bezeichnung nicht leiden konnte. Das Faszinierende an ihrer Geschichte: Johanna Ay ist es gelungen, aus bitterstem Elend und ohne jede Bildung aufzusteigen zur Wegbereiterin der modernen Kunst im Rheinland. Bedeutende Maler wie Otto Dix oder Max Ernst blieben ihr ein Leben lang verbunden.
Die war eine rührende Person und ich habe wirklich das beste Andenken an sie behalten.
Am 4. März 1864, heute vor 160 Jahren, wird sie als Johanna Stocken in Wickrath geboren, in bedrückend arme Verhältnisse. Der alkoholkranke Vater terrorisiert seine Frau und die 5 Kinder. In ihren Erinnerungen schreibt sie:
Wir Kinder, ich war die Jüngste, lebten jeden Tag in Angst, was kam.
Obwohl Johanna eine gute Schülerin ist, muss sie mit 14 die Schule verlassen und als Haushaltshilfe bei fremden Leuten arbeiten. Mit 19 lernt sie den Brauer Robert Ay kennen. Sie wird schwanger, bekommt das Kind heimlich bei Verwandten in Brüssel und gibt es zu ihrer Schwester. 1888, wieder schwanger, heiratet Johanna ihren Robert und kommt vom Regen in die Traufe.
Robert Ay muss ein Trinker und eine sehr unangenehme Persönlichkeit gewesen sein. In den ersten Jahren nach dieser Eheschließung war sie 12-mal schwanger, wie sie selber schreibt. Und außer der ältesten Tochter haben 4 weitere Kinder dann überlebt.
Nach 20 traurigen Ehejahren verschwindet ihr Mann nach Berlin und lässt die 40-Jährige mit den 4 Kindern mittellos zurück. Johanna arbeitet zunächst als Verkäuferin in einer Bäckerei. 3 Jahre später übernimmt sie eine eigene Backwarenfiliale in unmittelbarer Nähe zur Kunstakademie. Obwohl sie selbst nur mühsam über die Runden kommt, gewährt sie den Studenten großzügig Kredit. Sie erweitert ihren Laden um ein Kaffeestübchen, in dem sie auch Milch, belegte Brötchen und sogar Alkohol anbietet.
Ich schaffte mir im Geheimen Flaschenbier und Likör an und so bekam ich einen tollen Zulauf von der Akademie.
Der tolle Zulauf bricht 1914 abrupt ab, als auch die Kunststudenten in den Krieg ziehen. Johanna Ay muss ihren Laden schließen und in einer Militärbekleidungsstelle arbeiten. Noch während des Krieges kommt sie auf die Idee, eine kleine Galerie zu eröffnen. In Kommission bietet sie dort Werke von Akademieprofessoren wie Eduard von Gebhardt an. Gediegene Blumen, Stillleben oder Landschaften. Dabei ist ihr der Kunsthandel, wie sie in ihren Erinnerungen schreibt, zunächst überaus suspekt.
Ich hatte 2 Gebhardt-Studien zu dem Spottpreis von zusammen 150 Mark bekommen. Ein bekannter Kunsthändler kaufte sie für 300 Mark. Als ich das Geld bekam, hatte ich furchtbare Angst. Ich schloss den Laden ab, bezahlte die 150 Mark an den Eigentümer, ließ die anderen 150 auf dem Küchentisch liegen. So viel Geld in ein paar Minuten verdient, es war mir, als ob ich gestohlen hätte.
Doch Johanna gewöhnt sich schnell an das neue Geschäft. 1920 bekommt sie Besuch von zwei jungen Malern, Gerd Wollheim und Otto Pankok, deren Bilder sie faszinieren. Sie sind so ganz anders als die Werke der traditionellen Schule. In einem Interview kurz vor ihrem Tod erinnert sie sich, hier zu hören in einer Originalaufnahme des WDR von 1946.
Nach dem Krieg war es ja wohl am stärksten, wo die Leute alle mit sich kämpften und zerrissen waren. Da kamen die Stürme und Tränger mit der modernen Kunst. Und da war es aus bei mir.
Johanna stellt zwei Porträts der jungen Wilden in einem ihrer Schaufenster aus. Bald stehen die Menschen in großen Trauben vor der Scheibe. Sie streiten heftig über die Bilder, empören sich oder machen sich über die neue Kunst lustig.
Ich bekam Wut und dachte, nur dumme Menschen lachen über das, was sie nicht verstehen. Gegen Mittag kamen die beiden Künstler und um festzubleiben, jetzt gerade neue Kunst auszustellen, sagte ich zu den beiden, sie können das Fenster ständig für sich behalten als Ausstellungsfenster.
Wenig später hängen auch im zweiten Schaufenster moderne Werke und schließlich in der ganzen Galerie. Wollheim und Pankok gründen kurzfristig die Künstlergruppe Das Ei und geben eine Zeitschrift unter diesem Namen heraus. Sie planen nichts weniger, als die Kunst zu revolutionieren.
Wir empfanden uns als Dynamit und wollten ganz Düsseldorf in die Luft sprengen.
Die beiden gehören außerdem zum Jungen Rheinland, einer Künstlervereinigung, die seit 1919 besteht. Die Gruppe okkupiert kurzerhand Johannas Räume und richtet dort ihre Geschäftsadresse ein. Über dem Laden prangt jetzt ein Schild: Neue Kunst, Frau Ei. Im 14-tägigen Wechsel finden Ausstellungen mit moderner Kunst statt, die sie oft gar nicht selbst auswählt. Die 56-Jährige lässt die jungen Männer gewähren und freut sich über sie. Es gibt jederzeit Kaffee in ihrem Hinterstübchen, manchmal sogar Cognac und Zigarren.
Da wurde debattiert bis das nachts um 1 Uhr und dadurch habe ich so viel gelernt, dass ich stundenlang zuhören konnte, ohne mich zu mucksen. Habe Kaffee gekocht und es war mir noch immer zu früh, wenn es um 1 Uhr nachts weggingen. Dadurch habe ich gelernt, gute, moderne Kunst zu schätzen.
Ihr Verhältnis zur modernen Kunst ist alles andere als intellektuell. Wie emotional Johanna Ei mit den Werken umgeht, beschreibt sie selbst anhand eines Bildes, das ihr Gerd Wollheim schenkt, weil es die Kunsthalle nicht haben will. Der Verwundete zeigt sehr drastisch einen Mann mit Bauchverletzung, Wollheims persönliches Kriegstrauma.
Es war mir, als ob man einen Sterbenden herübergebracht hätte. Der Verwundete wurde auf eine große Wandfläche gehängt und da mein Bett darunter stand, wagte ich mich kaum hinein. Ich roch das Blut. Ich fühlte selbst den Schmerz und schlief auf der Erde. Ich dachte, das Bild hätte mich erschlagen. So ging es 3 Nächte. Dann ließ ich einen Vorhang zum Ziehen über das Bild machen, bis ich so stark war, es zu ertragen.
Bald stoßen auch Max Ernst und Otto Dix zum jungen Rheinland. Johanna Ei ist eine der ersten, die deren Werke ausstellt. Als mütterliche Freundin ermuntert und bestärkt sie die jungen Maler. Aber sie macht auch Bratkartoffeln mit Blutwurst für sie, flickt durchscheinende Hosenböden oder schneidet ihnen die Haare.
Sie war die Freundin der Künstler und man kam zu ihr, wenn man in Not kam.
Erinnert sich die 1986 verstorbene Kunsthistorikerin Anna Klapek, die Johanna Ei selbst noch kennengelernt hat, in einem Interview.
Natürlich war sie auch ungerecht. Sie hatte ihre Lieblinge, sie bevorzugte manche, andere mochte sie nicht recht. Und sie hat einmal geschrieben: Wer mir nicht sympathisch ist, den schmeiße ich raus.
Künstlerinnen mag sie nicht besonders. Zwar sind ohnehin kaum Frauen in der Gruppe Junges Rheinland aktiv, aber die sind in Eis Galerie weniger willkommen.
Also da wollte sie gerne mit ihren Künstlern, mit den Männern alleine verbleiben und bat dann eben auch mal eine junge, sehr schöne Künstlerin, doch fern zu bleiben. Also da sollte der Fokus ganz auf ihr liegen.
Johanna Ei genießt die Aufmerksamkeiten ihrer Schützlinge. Für sie sind die Jahre zwischen 1920 und 1925 die besten ihres Lebens.
Es wurde für mich eine herrliche, schöne Zeit, da ich diese geistig wertvollen Künstler um mich hatte.
Man beginnt ein gewisses Spiel mit ihr und vor allen Dingen unentwegt kratzen die Bleistifte und die Feder übers Papier Man malt sie, man zeichnet sie, man stellt sie bildhauerisch dar. Und so wird sie, unsere einfache Altstädterin, zur meistgemalten Frau in Deutschland.
Manche dieser Bilder, wie das Porträt von Dix, hat sie selbst in Auftrag gegeben. Doch viele porträtieren sie auch aus Dankbarkeit oder sind fasziniert von dieser schillernden Person. Im Stadtmuseum hängt ein Ölgemälde von Arthur Kaufmann mit dem Titel Zeitgenossen, auf dem sie wie eine Königin inmitten ihrer Künstler thront. Sigrid Klein-Bongartz.
Da sitzt Johanna Ay wirklich im Zentrum der Künstler-Avantgarde der 20er Jahre. Auf der einen Seite Karl Schwesig und auf der anderen Seite sitzt Gerd Wollheim. Arthur Kaufmann ist auch im Porträt, genauso wie Otto Dix oder auch der sehr berühmte Maler Jankl Adler.
Als Kunsthändlerin fällt Frau Ay aus dem Rahmen. Anders als etwa Alfred Flechtheim, Düsseldorfs bedeutendster Galerist zu dieser Zeit, verfügt sie über keinerlei internationale Kontakte. Sie sitzt in ihrem Laden und wartet darauf, dass die Kunst zu ihr kommt.
Im Grunde ist jede Begegnung mit der jungen Kunst immer auf einer persönlichen Schiene verlaufen. Sie hat die Menschen kennengelernt, hat sich begeistern lassen auch für deren Kunstwerke. Natürlich hat sie ein Gefühl dafür entwickelt und konnte auch Qualität sicherlich erkennen und sehen.
Exemplarische Werke der Kunstgeschichte wie Rendezvous der Freunde von Max Ernst machen ihren Weg durch Johanna Ays Laden. Wie gut ihr Kunsthandel läuft, ist allerdings nicht mehr so recht nachzuvollziehen. Zumal sie ein eher unkonventionelles Verhältnis zum Geld hat.
Sie hat, soviel ich weiß, nie ein Bankkonto besessen. Sie trug das Geld in einem Säckchen unter ihren Röcken. Und sie ging auch mit den Preisen sehr willkürlich um. Sie hatte keine festen Preise. Sie konnte Nullen anhängen und auch wieder abhängen.
Im jungen Rheinland kommt es bald zu Streitigkeiten, an denen Johanna Ay durch die Bevorzugung ihrer Lieblinge nicht unschuldig ist. 1928 löst sich die Gruppe weitgehend auf. Max Ernst, Otto Dix, Gerd Wollheim und andere ziehen weiter nach Paris oder Berlin. Zwar gilt Mutter Ay inzwischen als Düsseldorfer Original und wird von der Stadt hofiert, doch die Geschäfte laufen schlecht.
Mit dem Weggang wichtiger Protagonisten wurde es auch bei Johanna Ay durchaus ruhiger und dann kamen bedingt durch die Weltwirtschaftskrise auch sehr wirtschaftlich schwierige Zeiten.
Als 1933 die Nazis die Macht übernehmen und die moderne Kunst für entartet erklären, ist ganz Schluss mit ihrer Galerie. Sie zieht zu ihrer Tochter nach Hamburg und verzweifelt zunehmend.
Nun habe ich so dahin gedämmert. Ich kann es ja nicht anders nennen. Es fehlt mir die Tätigkeit. Und diese Untätigkeit macht mich krank.
Erst nach dem Krieg kann Johanna Ay nach Düsseldorf zurückkehren. Die Gründung einer neuen Galerie im Juli 1947 überlebt die 83-Jährige nur um wenige Wochen. In den 60er Jahren bemüht sich vor allem Heinrich Böll um das Andenken an diese ungewöhnliche Frau.
In der Düsseldorfer Altstadt fehlt ein Denkmal. Es sollte nicht allzu weit von der Kunstakademie, nicht allzu weit vom Denkmal des reitenden Landesfürsten stehen. Auf einem freien, kleinen Platz, nahe den Häusern Ratinger Straße 45 und Hindenburgwall 11.
Es hat eine Weile gedauert mit dem Denkmal. Heute erinnern gleich drei Statuen an Johanna Ay. Es gibt einen kleinen Platz und eine Straße mit ihrem Namen, ein Café und ein Ehrengrab auf dem Düsseldorfer Nordfriedhof, dessen Stein allerdings nicht den Text von Gerd Wollheim trägt, den Johanna Ay selbst ausgewählt hatte.
Deine Zigaretten zerbeißen den Schmerz zerrissener Ehen. Dein warmer Ofen ist Zentrum armer, obdachloser Gesellen. O, lass uns alle bei dir bleiben. Der Tag hat sich geneigt und es lechzt der Mund nach Schnaps und hoher geistiger Zwiesprache.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an die am 4. März 1864 geborene Galeristin Johanna Ay. Zeitzeichen morgen über den preußischen Generalfeldmarschall Alfred Graf von Waldersee.